So konnte es beim Komponisten Wolfgang Riem auch klingen. Ein Walzer zwischen Gemütlichkeit und Melancholie, zwischen Dmitri Schostakowitsch und Johann Strauss. Nun ist es tatsächlich ein musikalischer Rückblick geworden, denn in der gestrigen Nacht ist der Komponist im Alter von 72 Jahren gestorben. Es war eine lange und schwere Krankheit, von der er sich aber bis zum Schluss nicht besiegen lassen wollte. Der Lebenswille, ja die Lebensfreude war ungebrochen und auch der Wille zur schöpferischen Kraft. Bis zum Ende wollte Wolfgang Riem weiterschreiben an einem Werk, das ganz unter dem Lebensmotto ins Offene stand. An Werkzyklen hat er immer wieder gearbeitet, die Stücke immer wieder erweitert, an ihnen weiter komponiert. Ganz nach einem Romantitel des von ihm geschätzten Dichters Hans-Henning Jahn, Ein Fluss ohne Ufer. Das musikalische Delta des Komponisten Wolfgang Riem öffnet sich nun zur Unendlichkeit. Aus Anlass seines 70. Geburtstages vor 2 Jahren haben mein Kollege Stefan Fricke von HR2 Kultur und ich uns mit Wolfgang Riem zu einem Gespräch getroffen. Wir sind damals zu den Quellen zurückgegangen, wo alles begann. Und die Musik Wolfgang Riems begann tatsächlich mit der Königin der Instrumente, der Orgel. Von dort ausgehend haben wir damals versucht, und es wird immer ein Versuch bleiben müssen, den gewaltigen Musikstrom Wolfgang Riems zu erkunden.
Man kann ja der Meinung folgen, dass vielleicht die Ausprägung aller Werke, die ein Komponist, eine Komponistin jemals geschrieben hat und zulässt, für sich als gültig erklärt, dass es einer Idee folgt. Und dass das nur Derivate von der Ursprungsidee ist. Würdest du dein Werk so sehen, wenn du jetzt mal dich erinnerst?
Ich sehe eine große Verwandtschaft von allem mit allem. Aber ich empfände es als hochstaplerisch, darin ein Projekt zu erblicken. da zu schließen, dass das einem Entwurf oder einer irgendwie gearteten Absicht entstammt. Das ist so geworden. Und wir können es so interpretieren. Aber ich kann es nicht so interpretieren.
Ich meine, das ist auch ganz seriös genommen. Also ja. Egal, was an Eitelkeiten oder so irgendjemand auch denken würde. Also jetzt die Dinge passieren, wie sie passieren.
Ja.
Und jetzt kann man aber, und sicherlich hast du vielleicht den intimsten Blick auf das, was gewesen ist, und zurückguckst und da sagst, ja, da war schon mal so ein Ansatz.
Das hieße aber, eine ständige wertende Selbstbeobachtung vornehmen zu können. Das übersteigt meine momentanen Möglichkeiten. Ich bin gern bereit anzunehmen, dass das alles einer Grundbewegung entstammt. Auch vielleicht auch einer Grundausdrucksbewegung. Aber ich kann nicht sagen, am Anfang stand diese Absicht und die habe ich dann ausgeführt. Das kann ich nicht.
Da will ich dich auch gar nicht hin verführen. Ich will dich auch noch nicht mal dahin verführen, dass du stetig kontrollierst, immer mit der Retrospektive. Guck mal, wie ich war da und wie ich dann geworden bin und so weiter, sondern ich wollte dich nur einladen, in diesem Moment einmal den forschen Blick zu wagen und den dann vielleicht auch zu vergessen.
Einmal so sehen zu wollen, dabei will ich mich nicht zieren. Das ist mir möglich, ich kann so sehen. Und ich bin erstaunt, wie gut es funktioniert. Aber ich muss noch mal sagen, aus dieser Erstauntheit kann ich nur die Kraft ziehen, zu sagen, es ist keine Absicht. Ich bin dankbar, dass es so gesehen werden kann. Es bezeichnet vielleicht auch etwas, was man so allgemein Begabung nennt. Und da bin ich halt auch dankbar dafür, ja. Aber mehr kann ich nicht sagen. Ich sehe halt das große Verbindende, nämlich den Wunsch, Musik aus der improvisatorischen Geste entstehen zu lassen. Aber sprecht über die Orgelstücke.
Waren denn die Orgelstücke so eine Art Improvisation? Warum die Orgel am Anfang? Warum war die so wichtig am Anfang?
Ja, das war ein erreichbares Großinstrument. Das war ein für mich erreichbares, klanggenerierendes, nahezu orchestrales Instrument, mit dem ich, ja, ganz offen gesagt, vor allem improvisatorisch verfuhr. Ich habe stundenlang Orgel improvisiert und da Klanglichkeit und Gestaltungswillen direkt umsetzen können. Mit Händen und Füßen und einfach.
Bildhauerisch.
Ja, im Grunde kannst du es so sagen. Ja, ich war als Bildhauer an der Orgel tätig. Ja.
Es war keiner dazwischen.
Es waren keine Vermittlungsinstanzen dazwischen, die es zu bedenken gilt. Ich meine, wenn ich für Orchester schreibe, muss ich immer die Befindlichkeiten der entsprechenden Spielerinnen und Spieler mitbedenken. Und wenn ich für Stimme schreibe, muss ich immer mitbedenken, was ist möglich und was ist nicht möglich und wo muss ich Luft zum Atmen holen lassen, wo muss ich überhaupt Luft lassen. Und das konnte ich, wenn ich selber tätig war, da brauchte ich gar nicht dran denken. Ich brauchte keine Luft. Ich konnte aus der Atemlosigkeit heraus direkt improvisieren. Ich glaube, dass das für viele auch das Verlockende ist, mit elektronischen Mitteln zu arbeiten. Dass sie nicht Rücksicht nehmen müssen auf die Herstellung und überhaupt auf das Metier der Vermittlung der Klangfantasien. Inzwischen bin ich da skeptisch, weil ich finde natürlich diese Seite der Kunst, nämlich das Kunstvolle ins Werk setzen, das Kunstvolle in die Vermittlung übertragen, des Erfindens von Klangsphären und von Verläufen in nachspielbare und überhaupt erst durch Spiel erzeugbare Vorgänge. Das finde ich hochverlockend und das ist vielleicht auch die eigentliche Kunst, die man als Komponist erreichen kann. Alles andere muss man haben. Das ist keine Kunst, würde ich sagen, mit Karl Valentin zu reden. Wenn es Kunst ist, ist es keine Kunst gewesen, nicht? Dann hat man es ja schon gehabt auch.
Aber wenn du jetzt von dem Nachspielbaren sprichst, dass das Nachspielbare wichtig ist, das andere so, wenn man an der Orgel sitzt, das kann man natürlich für sich machen. Ja. Also stellt sich ja die Frage, für wen komponiert man jetzt eigentlich oder für was komponiert man? Also für das Nachspielbare, also im Prinzip dann doch für die Interpretinnen und Interpreten oder für die Hörerinnen und Hörer. Ist das Hören wichtiger?
Damals habe ich natürlich für mir Bekannte Musiker geschrieben. Organistinnen kannte ich leider keine, also Organisten. Und die haben das entweder gespielt oder nicht gespielt. So will es die Wirklichkeit. Und wenn das jetzt heute alles mal gespielt worden ist, dann freue ich mich natürlich ungeheuer. Denn das sind ja Jahre meines Lebens auch, die da, wenn ich so will, verschwunden sind. Das ist ja Tätigkeit, das ist ja unablässige Erfindung. Von dort kann man dann weitergehen. Es gibt ja auch diese Aufnahmen, wo ich selber improvisiere. Das ist gar nicht so toll, aber das ist immerhin ein bisschen ein Einblick, wie überhaupt sowas wird.
Thank you.
Irgendwann hast du die Orgel hinter dir gelassen und hast sie eigentlich auch nie wieder aufgesucht.
Ich habe mal anlässlich meines 60. Geburtstags habe ich eine Fuge, die einzige Fuge meines Lebens, die ich bei meinem Examen als 20-Jähriger geschrieben habe und die nicht für Orgel ist, die habe ich genommen und habe sie mit einer Art Vorspiel und einer Art Nachspiel versehen als 60-Jähriger. So dass ich dieses Stück, das heißt Toccata und Fuge, über ein Thema von Eugen Werner Felte. Mein Lehrer hat mir ja dieses Thema gegeben, das stark an Bach angelehnt ist, ein Bach-musikalisches Opfer. Das war meine Examensfuge. Die habe ich damals vielleicht unerlaubterweise fotokopiert und dachte ich, ehe ich die in den Akten des Kultusministeriums verschwinden lasse, nehme ich die bitte zu mir, denn das ist ja lebendes Material, das ist sozusagen lebendes Zellmaterial von mir selber. Das gebe ich nicht weg. Da mache ich vielleicht mal was draus. 40 Jahre später habe ich es dann in einem Triptychon eingefügt. Also Toccata, dann diese Fuge und ein Postludium. Das hört man ganz schön. Die Fuge ist in C-Moll und die umgebenden Felder sind so frei atonal.
Martin Schmeding spielte Wolfgang Riems 1972 begonnenes und 2012 abgeschlossenes Orgelstück Toccata, Fuge und Postludium. Das äußerst umfangreiche Werk des Komponisten entfaltet sich zwischen dieser noch frühen Studienaufgabe und dem später hinzugekommenen Nachspiel. In Riems Oeuvre gibt es Werkgruppen und teils auch Querverbindungen zwischen diesen. Eine dieser Werkgruppen heißt Über die Linie. Das ist doppeldeutig gemeint. Es ist einerseits eine Reflexion über das Melos als Linienführung, andererseits auch eine Grenzüberschreitung. Und sicher auch die bildhafte Idee, eine Linie als Wegführung durch ein musikalisches Labyrinth zu ziehen.
Das ist ein Begriff, den ich sehr zu Herzen nehme. Mir. Und gern.
Und das Interessante ist ja, dass das Labyrinth ja beim anderen Komponisten auch ganz wichtig ist, nämlich bei Pierre Boulez, also der ja auch immer von diesem Labyrinth gesprochen hat. Ja. Nur hat er das Bild ein bisschen woanders her, hat es, glaube ich, auch aus der Literatur, so von Joyce, also wenn man an den Ulysses denkt, das Stadtlabyrinth und dann bei Mallarmé dieses in sich verschachtelte utopische Buch, was er da haben wollte. Aber ich glaube, bei dir ist es dann nochmal was anderes. Und es gibt ja durchaus auch eine gewisse Nähe bei dir zu Boulez, persönlicher Natur.
Sicher, ja. Aber ich möchte die jetzt nicht so hervorkehren, weil das ist immer problematisch. Ich habe ihn eben als eine sehr anregende, auch mein Komponieren anregende Gestalt empfunden, obwohl ich ja nie so komponiert habe. Aber dazu muss man vielleicht sagen, und das betrifft viele meiner, ich nenne es jetzt mal, Vorlieben, dass die mich eher bestätigt haben, mich selber zu sein, als eine Imitation ihrer eigenen Position zu versuchen. Ich war nie in der Versuchung, jetzt so zu komponieren und genau in diese Klanglichkeit hineinzuwollen. Schau mal, ich habe auch immer ein großes Faible für Cage gehabt, aber nicht für besonders von seiner bundesrepublikanischen Anhängerschaft verkündeten Vergötterung des Zufalls. Der Zufall ist ständig am Werk. Der Zufall ist ständig, wir sind Zufall. Wir selbst sind Zufall. Unsere Konstellation aus Molekülen ist eine Konstellation zufälliger Art, die sich die Form einer Absichtserklärung zu geben verstand. Und deswegen nehmen wir an, dass es eine übergeordnete Gottheit im Sinn einer Geordnetheit gäbe, die uns ersonnen hat. Das ist gut, das ist ein großer Gedanke, das ist aber letztlich ein Gedanke, der nur den Zustand, wie er ist, als bestätigbar zulässt. Das Utopische hat darin nicht so viel Platz, aber das Absuchen der Kunstformen nach Utopie oder nach Vorläuferschaft zu utopischen Gestaltungsprozessen, das ist mir auch suspekt. Ich kann die Vergangenheit nicht danach werten, inwieweit sie vorläuferhaft eine Gegenwart, die ich zu schätzen weiß, präfiguriert. Das geht nicht. Das ist auch naiv. Man muss die Dinge so nehmen, wie sie sind, und sie sind Gott sei Dank immer anders. Und sie sind Gott sei Dank nicht identisch mit dem, was man selber tut. Und dieses Anderssein muss man aushalten. Dieses Anderssein muss man ertragen. Und da muss man gar nicht dazu stehen, das ist viel zu pathetisch. Das nimmt man an, ja Gott, ich bin anders, aber du auch.
Ja, ich finde aber auch, je länger wir oder genauer wir eigentlich in die Musikgeschichte gucken, ja, und sei es nur die da in Hessen, da in Darmstadt gespielt hat,
ja,
ist eine unglaublich vielseitige, vielsprachige, ja, gewesen. Sie war nie so einseitig wie irgendwelche Berichterstatter, Musikbuchschreiber es retrospektiv wünschen.
Ja.
Dann fiel mir gerade was Lustiges ein, weil ich finde es wirklich lustig, aber vielleicht kennt ihr die Geschichte. Ich glaube, ich habe es in so einem Film gesehen, da wurde der Cage gefragt, wie er unterrichtet. Ja, ich lasse mir erstmal von den Schülern, ich mache das sehr gerne, von den Schülern die Arbeiten zeigen.
Ja.
Dann zeige ich ihnen meine. Und dann sage ich zu Ihnen, machen Sie so weiter wie vorher.
Ja, sehr gut.
Finde ich super. Ich glaube, darum geht es.
Natürlich.
Sich, seins. Und dann, für wen ist man ja dann selber, oder?
Natürlich muss man rausfinden, was wollte ich eigentlich? Und darin sehe ich auch die Aufgabe des Lehrers, den Schülerinnen und Schülern zu zeigen, schau mal, hier wolltest du das, hast aber das nicht gemacht. Warum? Hier wolltest du nach links, bist aber nach rechts abgebogen. Warst du nur zu schwach oder zu müde oder war das Subversion? Warum? Ne? Hier wolltest du C schreiben, hast aber Cs geschrieben. Ist es ein Druckfehler oder was ist es? Und so. Also das Herauskriegen, was eigentlich gewollt wird.
Du hast sehr gerne unterrichtet oder unterrichtest sehr gerne.
Ich mache es gern und ich weiß natürlich, dass es nichts nützt. Aber ich mache es wahnsinnig gern.
Was hast du davon?
Ich habe sehr viel davon. Ich komme damit in Berührung, wie die Dinge in Bewegung sind und wie die Bemühung, den eigenen Ort zu finden, niemals endet. Das endet ja auch bei mir nicht. Ich kann mich nicht auf irgendwas setzen und sagen, so, das kann ich und das mache ich jetzt. Und das zu vermitteln, dass das nicht enden wird, das ist ein großes Ziel. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn ich bemerke, dass ehemalige Schülerinnen und Schüler ihren Weg machen, wie man so schön sagt. Und noch mehr freut es mich natürlich, wenn man sieht und vor allem hört, dass die ganz andere Sachen machen als ich.
Aber warum sagst du, dass es eigentlich nichts nützt?
Es nützt wirklich nichts. Es nützt nur, wenn die betreffenden Menschen in der Lage sind, ihre Schlüsse zu ziehen. Die kann ich nicht vorschließen, die Schlüsse. Ich kann nicht sagen, wenn ihr es so macht, macht ihr es richtig, sondern ich kann nur anbieten. Und das finde ich in dieser Cage'schen Formel, die eben kurz gestreift wurde. Ja, ich lasse mir zeigen, was die Schüler machen, dann zeige ich ihnen, was ich mache. Und dann sage ich, machen sie so weiter, was sie vorher gemacht haben. Was darin liegt, da liegt eine tiefe Weisheit drin. Die heißt nämlich, du musst mit dem du anfängst, auch weiterleben. Selbst wenn du es verleugnest, selbst wenn du es verlierst. Du kannst nicht einfach abstreifen. Du kannst nicht sagen, habe nichts damit zu tun. Nein, ich weiß nicht. Es geht nicht.
Aber du bist wenigstens kurzzeitig konfrontiert worden mit einer anderen oder mit Gegenwelt.
Mit einer möglichen Gegenwelt, ja.
Genau. Das ist der Bonus dieser Art. Und den fand ich deswegen so sympathisch, weil es gibt ja viele Lehrer, die auch sagen, ja, ich unterrichte alles, aber meins zeige ich nie.
Ja, das mache ich eigentlich auch. Ich zeige nicht viel von meinen Sachen. Aber ich scheue nicht, wenn gelegentlich mal was erklingt. Ja, da bin ich nicht, da ziehe ich mich dann nicht.
Wie war denn für dich der Unterricht? Also jetzt nicht dein eigener Unterricht als Lehrender, sondern da, wo du gelernt hast. Ich meine, du hast ja bei sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten studiert. Also
Stockhausen, Klaus Huber und mein erster Lehrer Felte,
ja.
Manchmal Fortner. Es war jedes Mal die Begegnung mit einem anderen Individuum. Felte hat mich kennengelernt, oder ich habe ihn kennengelernt, da war ich 15. Da war ich ganz, ganz jung und da hatte ich erste Stücke, die habe ich ihm gezeigt. Er hat sich wohlwollend angeguckt und hat mal gelegentlich gesagt, ja, pass mal da auf, da die Töne sind auf dem Instrument nicht drauf oder so irgendwie so. Und ja, und hat mir gezeigt, was es noch alles gibt. Und wir haben analysiert, haben Webern analysiert und Beethoven analysiert, Beethoven Quartett, Opus 132. So eines seiner Spezialgebiete, diese quasi Reihenkonstellation, dieser Viertonreihe, haben wir verfolgt in den ganzen späten Quartetten, auch in der großen Fuge und so weiter. Das alles auch immer wieder angehört. Ja, und dann habe immer die Gelegenheit gesucht, Lehrende zu fragen. Hatte ich zum Beispiel Humphrey Searle zu Besuch. Der war auf Einladung von unserem Rektor Walter Kollneder, kam der nach Karlsruhe. Humphrey Searle, immerhin der Freund von Dylan Thomas. Nachdem ich ihn natürlich sofort gefragt habe, hat mir erzählt, Humphrey Searle war eine Figur direkt aus einem Gedicht von Dylan Thomas. Nicht? Auch dieses exzessive Trinken und all das, das spielte eine große Rolle. Und da habe ich ihm meine erste Sinfonie gezeigt, 1969. Und da weiß ich noch, wie er mir sagte, das ist mit Blut geschrieben. Und ich bin heute noch stolz drauf. Und hat mich mit Verschwörerblick angeguckt, so nach dem Motto, ich weiß, was das ist. Das ist mit Blut geschrieben.
Thank you.
Und dann bin ich zum Pförtner gegangen, habe ihm meine Sachen gezeigt. Pförtner hatte meistens keine Zeit, musste wegfahren, hat mir einen Cognac hingestellt, sagt, ich soll mal einen Cognac trinken. Und dann habe ich einen Cognac getrunken, ja, war gut, ja, und? Ja, und dann hat er gesagt, hat die Partituren angeguckt, hat gesagt, die Posaune zu hoch, hier zu tief, gut, weiter. Und dann ging er fort. Und das waren alles sehr kurze Unterweisungen. Und dann sagte man, ja, man muss eine Arbeitshypothese haben. Arbeitshypothese. Ich wusste gar nicht, was das ist. Habe ich dann an dem Wort gekaut. Arbeitshypothese. Was meint er denn damit? Und so, solche Begegnungen waren das. Ja, da hatte ich dann schon Abitur gemacht. Da bin ich nach Köln und wollte Aufnahmeprüfung machen. Eigentlich wollte ich ja auch zum Bernd Alois Zimmermann, aber der ist dann gestorben. Hat sich dem Tod anheimgegeben. Da habe ich gedacht, ich versuche es mal bei Stockhausen. Der hat mir so imponiert, als ich jetzt 1970 bei den Darmstädter Ferienkursen war. Und da hat er mir bei der Aufnahmeprüfung, ich soll mal was improvisieren und das soll ich das machen. Und ja, hat mich genommen. Da hat er dann immer wieder gesagt, dem kann man ja sowieso nichts sagen. Macht ja doch, was er will. Irgendwie so halb resigniert, halb belustigt, halb irgendwie auch nett. Also es war, ich war gern dort. Ich habe sehr viel mitbekommen durch die Tatsache, dass er seine Klasse, zu der ich ja gehörte, in die Proben mitgenommen hat zu Momente. Da wurde die große Version, die sogenannte Europa-Version, geprobt. Das war, glaube ich, 1972, 73, ne? In Bonn, die Momente. Und da waren wir die Studenten aus seiner Klasse. Da gehörten auch so skurrile, liebenswerte Menschen wie der Claude Vivier dazu und Gillian Bibi und Wolfgang Granson. Also es war sehr anregend.
Sag doch ein bisschen was zu Claude Vivier. Wie war das so mit Claude Vivier?
Claude Vivier war eine sehr heitere Person, war sehr lustig. Es gab immer viel zu lachen mit ihm. Er hat immer irgendwelche Nonnen imitiert, die knien und singen. Er hat Chöre geschrieben für Nonnen und war immer begeisterter Nonnenverehrer. Und ich weiß noch, wie ich mit ihm auf dem Kölner Ring spazieren ging. Da sind wir in Lokale gegangen, ein Bier getrunken. Da hat er gesagt, ich habe ein neues Stück gemacht. Das Singen, die haben dann solche Häubchen auf. Und da hat er die Bewegung der wippenden Häubchen mir vorgemacht. Und das war für ihn begeisternd. Und ich fand es hochinteressant. Und wenn ich heute jetzt auch die Stücke höre, das ist natürlich alles auch von unserem lieben Karl-Heinz Stockhausen inspiriert. Diese Chöre, diese Artikulationen der Chöre in Momente. Da, mit den Tamtams und das alles. Das hat ihn auch sehr begeistert, mich auch. Über diese Dinge haben wir geredet. Da war auch der Walter Zimmermann dort. Der hatte ja schon sein Studio. Da gab es manch lustige Party. Ich habe damals Paraphrase geschrieben. Paraphrase, da wollte ich mal ein Stück schreiben, wie man das heute so macht. Damals, nicht? So richtig von eins zum anderen, so ganz bedacht, korrekt, von hier nach dort. Und es ist ein Stück, das ich heute noch sehr schätze. Das muss ich nicht verstecken.
Thank you.
Stockhausen hat wenig an dem Interesse gezeigt, was die Studierenden machten. Er hat sich's angeguckt, hat aber wenig dazu gesagt und hat dann wieder über seine Stücke geredet. Da lernt man ja auch viel, finde ich. Und so konnte ich von jedem immer in seiner Art was lernen. Und später von Morten Feldman oder von Nono sehr viel. Aber nicht, weil die entsprechenden doziert hätten, sondern weil sie mir im Gespräch ihre Eigenarten gezeigt haben, die ich dann mit meinen Eigenarten in Verbindung bringen konnte und in einen Gestaltwandel, möchte ich nicht sagen, aber in einen Gestaltbezug setzen konnte oder Gestaltungsbezug. Das war und spielte Darmstadt eine große Rolle.
Könnte es sein, dass die Schüler heute diese Aufgaben übernehmen?
Manche ja.
Dass du den Dialog sowieso suchst?
Ich suche den Dialog, bin aber nicht immer fähig, ihm zu entsprechen. Ich bin manchmal auch maulfaul. Aber ja gut, zurück zu der Lehrersituation. Dann natürlich Klaus Huber. Dann bin ich von Köln weggegangen, nach Freiburg, wollte auch Musikwissenschaft studieren. Bin ich zu Eggebrecht ins Seminar. Das war sehr anregend, das war sehr herausfordernd. Dann eben zu Klaus Huber in die Kompositionsklasse. Mit Klaus war gleich eine sehr starke Bezogenheit da. Der hat sich natürlich ganz anders als Stockhausen sehr für das interessiert, was seine Schüler machten, was sie selber hervorbrachten.
Jetzt würde ich gerne nochmal auf das Schreiben zurückkommen, aber das Schreiben jetzt wirklich von Texten, weil es gibt einfach von dir auch sehr viel Schrifttum, sage ich jetzt mal. Aber das, was mich besonders interessiert, das ist, weil du ja auch gesagt hast, du hast eben bei Hans-Heinrich Eggebrecht Musikwissenschaft studiert. Also das ist jetzt nicht von der Produktionsseite von Musik, sondern das ist dann eben das Nachdenken über Musik. Und du hast ja auch frühe Radiosendungen gemacht. War das jetzt erstmal, ich frage das einfach jetzt mal rein ökonomisch, war das jetzt eine Brotarbeit oder warum hast du diese Radioarbeiten gemacht? Also Lust am Radio, darüber zu sprechen?
Also es war nicht so, dass ich gesagt habe, nun mache ich eine Radioarbeit und gewartet habe, dass jemand an der Tür klopft, ich will eine Radioarbeit von dir. Sondern ich habe auf die Frage, ob ich sowas machen würde, meistens entweder bejahend oder manchmal auch verneinend geantwortet. Also es waren schon die Anregungen von außen, klar.
Aber die Themen, die kamen von dir?
Die Themen, das waren die Bereiche, die mich interessiert haben. Also ich musste jetzt nicht eine Radioarbeit über Max Bruch, erste Sinfonie machen. Das hat mich nicht interessiert. Aber zum Beispiel über Erich Wolfgang Korngold, den damals niemand kannte. Das habe ich gern gemacht.
Und warum hast du das gern gemacht? Ja, gerade über Korngold?
Ja, weil ich die Musik frappant fand und weil ich in ihm auch so ein Beispiel eines Autors gesehen habe, der sich durch verschiedene Verkennungsgebiete zu hangeln hatte. In seiner Kindheit, in seiner Jugend, natürlich auch durch diese Wahnsinnsprotektion durch seinen Vater, geschädigt in Anführungszeichen. Und dann später als Jude schmählich verkannt und verjagt und dann in Hollywood als großer Könner bejubelt, deswegen in Europa verachtet und dann zurückkommend mit dieser Verachtung neu anfangen müssend. Also das hat mich tief beeindruckt und tief bewegt, wie jemand mit einer solchen Könnerschaft auch, das ist ja unbestritten, dass da enorm viel gekonnt wurde in Korngolds Arbeit, dass da ein solches Auf und Ab des Lebens nach ihm gegriffen hat und ihn sicher auch in diesen relativ frühen Tod auch geführt hat. Denn dieser frühe Herztod, gut, der kam natürlich von einer Lebensweise, die dieser Verkennung auch geschuldet war.
Wenn du jetzt sagst von Verachtung, also da sind ja einige Verachtete dabei bei diesen Radio-Essays. Man kann eben anfangen bei Sibelius. Bei Sibelius, das ist ja auch eine schöne Sendung oder ein schöner Text, wo oben drüber steht, Musik als schweifende Form. Ja. Das ist ja sogar etwas, was du sofort, glaube ich, für dein eigenes Schreiben, also das eigene Musikschreiben unterschreiben würdest. Dann ist es Pfitzner, Reger, Schostakowitsch, das sind ja alles Komponisten, die man, glaube ich, in der Zeit eher verachtet hat.
Also gab es auch bedenken, wer verachtet?
Ja, da wollte ich auch gerade sagen, die neue Musik, die Hardcore-neue Musik, hat die verachtet,
ja,
oder?
Ja, natürlich. Und das waren Autoren, die von einer bestimmten Figurenkonstellation verachtet wurden. Bei Sibelius ging das natürlich von Adorno aus, der von mir sehr verehrt in vielen Bereichen, aber eben auch sehr verhängnisvoll wirksam war. Man muss eben sich vorstellen, dass Adorno in den angloamerikanischen Sprachraum fliehen musste und dort eine durchaus auch ihn tief verletzende Unkenntnis und Ablehnung seines Idols Schönberg vorfand. Während Sibelius sehr geachtet und sehr viel aufgeführt war. Und er hat aus dieser Kränkung heraus auch sehr vieles an dieser Musik eigentlich gar nicht mehr wahrgenommen. Ihre ungewöhnlichen Formstrategien, ihre durchaus manchmal hanebüchenen Odensprünge, wie man das mit einem älteren Ausdruck, der sich auf Beethoven bezieht, bezeichnen könnte. Also das ist eine Musik, die in ihrer Eigenart an ihm vorbeiging, aber ich glaube, dass da das Biografische enorm mitgespielt hat, um diese Verkennung in ihm wach werden zu lassen.
Das ist wahrscheinlich bei Schönberg auch so, der ja auch mal den Korngold doch sehr vernichtend beurteilt hat, in dem Satz, kein Komponist ist je vom Himmel gefallen, außer Korngold, und der ist direkt auf den Kopf gefallen. Das ist das Zitat von Schönberg. Ja,
das sind innerwienerische Konflikte, würde ich
sagen. Ich glaube auch, ja. Aber es stimmt, es sind natürlich alles Komponisten, mit denen sich diese
Mann nicht beschäftigte.
Genau.
Ja, und bei Pfitzner dann natürlich noch die Anrüchigkeit der politischen
Person, ja.
Orientierung.
Schwierige Person, charakterlich bis zur Unerträglichkeit, aber als Komponist von mir nach wie vor hochgeschätzt. Ein Stück wie das Streichquartett Cis-Moll, aus dem er dann die Sinfonie Opus 36a gemacht hat, nach wie vor finde ich ein Meisterwerk. Und einige Lieder gehören zum Bedeutendsten, was im deutschsprachigen Raum an Gesangskompositionen auf diesem Gebiet verfasst wurde. Lethe nach Konrad Ferdinand Meyer für Gesang und Orchester, 6-Minuten-Stück, wunderbare Komposition.
Jüngst im Traume sah ich auf den Fluten einen Narren ohne Ruder ziehen. Strom und Himmel stand in matten Gluten, wie bei Tagesnahen oder Fliegen. Saßen Knaben drin mit Lotuskränzen, Mädchen beugten über Bauch sich schlank, kreisend durch die Reihe sah ich glänzen eine Schale, draus ein jedes Traum. Ich wusste es wieder.
Wen müssen wir entdecken? Wen haben wir, die Musiklandschaft, so lange nicht beachtet, den wir beachten müssten?
Die Frage überfordert mich jetzt, weil ich momentan das Gefühl habe, dass selbst von Komponisten, die ich sehr liebe, alles bekannt ist. Ich meine, wir kennen jede Note von Debussy. Und trotzdem habe ich das Gefühl, wir kennen Debussy nicht. Das ist ein Komponist, der für mich ungeheuer wichtig war. Und nach wie vor ist. Aber Debussy würde ich gerne mal vielleicht ein Gespräch führen.
Ja, wenn man in dieser Zeit, da mal so ist, ausgehend des 19. Jahrhundert, Beginn des 20. Jahrhundert, es gibt ja viele, die finden das ja auch durchaus ein bisschen kritisch, da sind wir jetzt dann auch wieder bei einem neuen Musikzirkel. Also die späten Stücke von dir, nehmen wir nur mal sowas wie die Requiem-Strophen, man tatsächlich ein Stück weit auch dieses, ja, was Schostakowitsch immer über seinen Lehrer Glasunow zitiert hat, wenn der rügen wollte, sagt er Idiom von Brahms. Also bei dir gibt es auch ein Idiom von Brahms. Also doch irgendwie diese Vergangenheit, du hast vorhin auch mal schon darüber gesprochen, also wie man auf das Vergangene zurückblickt. Also diese Vergangenheit ist ja schon irgendwie wichtig für dich.
Natürlich, weil ich ja eine Vergangenheit habe. Ich bin ja nicht vergangenheitslos. Ich bin in eine Kultur hineingeboren, ich habe deren Bedingungen auch bedingungslos aufgesogen. Ich stamme aus einer Kultur und gebe deren Wellenbewegungen wieder. Natürlich, klar.
Habe ich dich aber richtig verstanden, dass du meintest, dass der ältere Riem mehr auf die Tradition zurückgreift als der junge Riem oder mittlere Riem? Oder was auch immer das ist, der junge, der mittlere, ja.
Das scheint ein bisschen so.
Ja, das kann sein, ja. Aber es ist sicher nicht, dass ich eines Morgens mich am Schreibtisch fand, so, jetzt greife ich auf die Tradition zurück, sondern das wird, wie es wird, nicht?
Ja. Ja, also Musik als schweifende Form ist natürlich bei dir auch, das ist ja eigentlich fast wie eine Selbstbeschreibung, Selbstcharakteristik.
Das ist immer so, wenn jemand, der selbst schöpferisch tätig ist, über eine andere schöpferische Existenz sich auslässt, dann beschreibt er sich selbst. Dann beschreibt er aus seiner Kenntnis und aus seinen Erfahrungen heraus das Medium. Das ist klar. Wenn Schönberg über Beethoven schreibt oder was sagt, dann sagt er was über sich. Das ist absolut klar.
Vieles, wenn nicht sogar das meiste im Werk Wolfgang Riems, war immer auch ein Spiegel seiner selbst, einer schöpferischen Persönlichkeit, die singulär war, ist und es auch bleiben wird. Zu seinen markantesten Stücken dieses Selbst zählt das Ensemblestück Jagden und Formen. Das war fast schon ein Lebensprinzip. Am Anfang steht 1995 ein kurzes Stück für kleines Orchester, Gejagte Form. Bereits damals schreibt Riem am Ende seines Werkkommentars: Die Fortsetzung folgt, wie immer in der Musik, später. Aus der 15-minütigen Komposition wächst in einem Verfahren der Wucherung das Stück Jagden und Formen. Es ist eines der meistgespielten Stücke Riems geworden. Eine Fortsetzung wird nun nicht mehr folgen. Wir beenden unsere Erinnerungen an den Komponisten Wolfgang Riem mit dem Schluss dieses Werkes. Zuvor hören wir ihn aber noch einmal selbst, den wortgewaltigen Komponisten, dessen Stimme für immer verklungen ist, nicht aber seine Musik.
Ein Stück wie Jagden und Formen, das hat ja jetzt natürlich auch viel mit dem zu tun, worüber wir schon gesprochen haben, also ja, über das Gestaltungsprinzip und wo die Form herkommt. Also zum Beispiel, dass das aus Texten oder der Literatur kommt.
Das Übermalen, meinst du?
Ja. Und wie ist das jetzt mit Jagden und Formen? Das wäre ja so ein Prinzip eigentlich da dran, ne? Also die Form ist irgendwie was Festes, Greifbares, was Statisches, aber bei der Jagd, da geht es irgendwie zur Sache, da geht es durch den Raum durch.
Das schien mir als Begriff eben in dieser Gegenläufigkeit von gerichteter Bewegung und zugerichteter Gestalt sehr verlockend. Und der Entstehungsprozess ist eher so, dass da ein Stück bereits existierte, nämlich Gejagte Form, was ein sehr kompaktes Stück für ein, sagen wir mal, reduziertes, aber um Streicher reduziertes Orchester, es hat ja Streicher, aber nur solistische Streicher, ist. Und in dieses Stück, das kann ich jetzt visuell veranschaulichen. Das hört man, wenn man darüber spricht, schlecht, aber ich rede darüber. Ich nehme jetzt meine Hand und lasse die Finger beieinander. Das wäre also das Stück gejagte Form. Jetzt gehe ich zwischen die Finger, das klemme ich die so auseinander, als würde ich sie, ja, spreize ich die Finger und fülle die andere Hand in die Lücke. Und in diesen Lücken sind neue Formen entstanden, sind neue Gestalten eingerückt. Also das Stück Gejagte Form ist die Mutterform von Jagden und Formen. Das ist, glaube ich, selber so um die 13 Minuten. Und ich habe immer mehr in die Zwischenform, investiert und dann in einem nächsten Arbeitsvorgang, das wurde dann aufgeführt, dann habe ich bei den Zwischenformen zum Beispiel nur einen Formablauf, einen etwa in der Mitte liegenden Formablauf, etwa die Mittellagen genommen und die Außenlagen entfernt und die neu hinzugeschrieben. Also das ist fast wie die mittelalterlichen, bei den isorhythmischen Motetten verwendeten Techniken, dass man einen Cantus Firmus aus einer Messekomposition nimmt, etwa eine fünfstimmige Messe, man nimmt einen Cantus Firmus, eine Stimme als Cantus Firmus, lässt die anderen vier weg und komponiert die neue. Und dann habe ich zu diesen neu komponierten Stimmen wieder Stimmen neu komponiert, habe die sozusagen übermalt, sodass sich das Stück ständig selber generiert, aber die Mutterform immer noch existiert. Der Anfang und das Ende sind immer noch gleich. Dann habe ich da vom Anfang Einzelteile nach vorn verlagert, die noch alleiniger gesetzt. Die beginnen also noch mehr für sich und ohne Zusammenhang und führen erst in den Zusammenhang ein. Und. So ist es nach und nach entstanden durch Anlagerung, durch Aufbrechen, durch Einlagerung und durch Übermalung, durch Herausnehmen von Schichten, durch neue Besetzung dieser Schichten und so weiter.
Wann weißt du denn, dass das Stück dann zu Ende ist? Das könnte ja ewig so weitergehen.
Das könnte ewig weitergehen, aber ich verlasse mich dann auf meine Intuition und spüre, jetzt ist es Schluss. Und es war etwa 2008, da habe ich gesagt, so, jetzt lasse ich es. Das ist jetzt gut so, das genügt. Natürlich könnte ich noch weitermachen. Ich könnte mein ganzes Leben an einem Stück arbeiten. Was vielleicht doch geschieht. Ich meine, ohne dass ich es weiß, mache ich das vielleicht sogar. Alle Stücke sind letztlich Einschübe in ein einmal begonnenes, nie zu Ende geführtes Projekt.
Thank you. Thank you. Musik.